Guten Morgen. Danke für die super Liedauswahl und Hinführung zur Predigt. Hören auf dein Wort, das haben wir jetzt in dem Lied schon gesungen. Wir sind ja jetzt im Sommer, wir haben direkt keine Predigtreihe. Wir werden ab nächsten Sonntag 4 Predigten, also eine Kurzreihe zum Thema Heiligen Geist haben. Und in der heutigen Predigt wird es darum gehen, was ist wichtig vorher? Was ist wichtig, damit ich überhaupt den Heiligen Geist habe? Und es geht um Jüngerschaft, verändert durch Jesus. Ich muss mich mal von Jesus verändern lassen. Ich muss Kind Gottes werden. Dann bekomme ich den Heiligen Geist. Und die Stelle Lukas 5, wir werden sie dann noch hören, die Verse 1 bis 11, könnt schon einmal eure Bibeln und Handys zücken, aufschlagen. Das ist eine Schlüsselpassage im Evangelium. Warum? Viele von uns sind schon Jünger Jesu, viele von uns sind älter, aber die meisten sind Jünger, das heißt Nachfolger. Und wenn du dich zu den Jüngern Jesu zählst, dann soll es für dich eine Erinnerung sein, diese Stelle, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und manche überlegen vielleicht noch, was hat das mit dem christlichen Glauben auf sich, was hat das heute noch für Bedeutung, was kann Jesus heute noch tun oder warum ist das wichtig oder kann es überhaupt wichtig sein, wie kann ich Christ werden, auch für die ist diese Stelle wichtig. Für diese Fragen ist der Text hilfreich. Daher ist es wichtig, dass wir uns anschauen, dass wir sehen und verstehen, worum es Jesus geht. Ihm geht es um einfache Menschen wie dich und mich, nicht um perfekte Menschen. Ja? Und die will er verändern. Deswegen habe ich auch den Titel Verändert durch Jesus genannt. Jesus hat die Jünger nicht einfach berufen, um in einer isolierten Welt, in einer Blase zu leben, oder in einer Parallelwelt zu leben, sondern Jesus ruft in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. In den Herausforderungen des Alltags. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Die Ingeborg wird uns den Text vorlesen, bitte.
Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, Lukas 5, 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus in die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und spricht zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinauswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, das sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach.
Danke. bekannter Text, oder? Für viele von uns, Klassiker, dieser Fischfang in der neuen Genfer, aus der wir gerade gehört haben, steht als Überschrift auch der wunderbare Fischzug, die Berufung der ersten Jünger. Der wunderbare Fischzug, ja, und die Berufung der ersten Jünger. Oder man könnte auch sagen, Petrus wird ein Jünger oder eben verändert durch Jesus. Aber wichtig ist, dass wir jetzt nicht sagen, okay, alter Text kenne ich schon, habe ich schon 17.000 Mal gelesen, sondern wichtig ist, dass wir offen sind, dass der Heilige Geist da heute noch redet und uns anspricht durch eben solche Passagen aus dem Evangelium, die wir glauben, schon in- und auswendig zu kennen. Und ich glaube, das wird er tun. Das heißt, du kannst da während dem Zuhören beten, dass er das tun wird. Im Text geht es um einen Simon. Ich werde ihn extra Simon nennen, da er erst später Petrus genannt wird, weil er zu diesem Zeitpunkt eben noch Simon war, der Fischer. Hat vielleicht ein Fischereiunternehmen gehabt am See Genezareth, Kapernaum, woher er gekommen ist. Und Simon war ein Beobachter. Du kannst das lesen in Kapitel 4, die Verse 21 bis 41. Davor, wo unter anderem seine Schwiegermutter von Jesus, durch Jesus geheilt worden ist. Er war Augenzeuge der Ereignisse davor. Jesus, dieser Wanderprediger, ist aufgetreten, hat gepredigt, hat geheilt, hat Wunder getan. Und wir schauen uns an, wie er jetzt vom Beobachter zum Jünger wird, zum Nachfolger. Und vielleicht kannst du dir ja damit identifizieren. Vielleicht bist du ein Beobachter oder bist du auch mal Beobachter gewesen und bist jetzt Nachfolger. Das erinnert uns eben, wie Jesus vielleicht uns in die Nachfolge gerufen hat. Und sein Weg mit Jesus beginnt von einem Fischer direkt dann in die erste Reihe, direkt in die erste Reihe an die Front mit Jesus. Und vier Schritte in Simons Reise in die Nachfolge möchten wir uns anschauen. Der erste Teil, was Simon hört, die Verse 1 bis 3. Vers 1, es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Es geht den Menschen, wie man hier sieht, nicht um Wunder, sondern um das Wort Gottes zu hören. Sie wollen hören in erster Linie. Sie wollen hören, was Jesus sagt. Sie wollen seine Lehre hören. Ja, es war revolutionäre Lehre. Man sicher, die Taten waren auch revolutionär, aber in erster Linie waren sie durstig nach seiner Lehre, nach dem Wort Gottes. Und Simon hat ein Boot und sein Bruder war auch dabei, Andreas und Johannes und Jakobus, also die zwei, vier Personen mit zwei Booten. Und Jesus kommt. Und Simon und seine Kollegen hatten eine erfolglose Nacht, nichts gefangen. Die besten Fänge hat man in der Nacht, die Fischer wissen das. Und sie reinigten ihre Netze. Und Jesus sieht die Fischer und er bittet Simon, ob er sein Boot benutzen darf, ja, um zu lehren. Warum? Weil er ein Stück draußen am See eine bessere Akustik hat. Das war am See so, eben durch die Bucht, damit die Menschen am Ufer ihn besser hören, wie wenn er direkt am Ufer steht. Jesus benutzt das Boot von Simon als Podium, sozusagen. Und wahrscheinlich auch, damit er beim Lehren nicht gestört wird oder bedrängt werden kann von den Leuten. Man kann sich die Szene, glaube ich, ganz gut vorstellen. Was lehrt Jesus hier? Lehrt er was Besonderes? Jesus lehrt nicht, wie man ein besserer Mensch wird, sondern Vers 1 steht ganz klar, er lehrt das Wort Gottes, um das Wort Gottes zu lehren. Das Alte Testament, die Schriften, ja, die damals eben bekannt waren zu der Zeit und die Menschen, die am Ufer waren und Jesus hörten, könnten nicht sagen, okay, spannend, interessant, oder uns reicht es jetzt, wir gehen heim, so nach einer halben Stunde, genug. Ja, das konnten die Menschen tun, die am Ufer gestanden sind. Wenn sie genug hatten, konnten sie einfach gehen. Das ist so, wenn man beim Vortrag ist und sie haben nicht bezahlt, ja, es war kein Eintritt, sie sind einfach gekommen, weil sie gespannt waren. Aber was war mit Simon und seinen drei Kollegen sozusagen? Sie waren im Boot. Sie waren in den Booten. Sie haben nicht einfach gehen können. Sie waren praktisch gefangen. Ja? Gefangen. Sie waren ein gefangenes Publikum. Und sie sind im Boot mit Jesus und hören seine Lehre. Sie hören Gottes Wort. Und das ist es, was Simon hört. Simon hört, wie Jesus lehrt. Was Jesus lehrt. Gottes Wort. Was ist so besonders? Simon merkt es, dass es besonders ist. Ja? Es steht nicht da jetzt, was besonders ist, aber eben Simon wird einfach in diese ganze Szene mitten eingebunden. Wie wurdest du eingebunden das erste Mal mit Jesus oder als du von Jesus gehört hast? Involviert in seine Lehre. Wie bist du in Kontakt mit Gottes Wort gekommen das erste Mal? War das als Kind schon in den Kinderstunden, Sonntagsschule am Sonntag, als Jugendlicher oder im älteren Semester durch Freunden? Bei mir war es durch einen Schulfreund, wie ich eingebunden wurde das erste Mal direkt in der Bibel zu lesen. Ich habe immer eine Bibel zu Hause stehen gehabt im Regal, aber die verstaubt, ja, und habe gesagt, ja, altes Buch. Und dann habe ich es wirklich einmal hergenommen, eine moderne Übersetzung für mich und gelesen, gesehen, okay, wow, das ist ja relevant, das ist aktuelles. Gottes Wort für mich. Bist du dankbar für Eltern, die dir Gottes Wort für weitergegeben haben? Gottes Wort ist wichtig, dass wir es hören. Nicht nur einmal, sondern regelmäßig, wie eine Medizin, die ich regelmäßig dreimal täglich zum Beispiel nehmen muss, ist es Gottes Wort auch wichtig, oft regelmäßig zu nehmen. Das ist als Angewohnheit, wird im Alltag. Und genauso wird eben Simon eingebunden in dieser Szene. Das war der erste Schritt, was Simon hört, die Verse 1 bis 3. Ja, Simon ist dann eben, wie wir gelesen haben, ins Boot gestiegen, hat gelehrt vom Schiff aus und dann ab Vers 4 passiert jetzt was. Die Verse 4 bis 7, was Simon sieht. Ja, zuerst das Hören, jetzt kommt das Sehen. Der zweite Schritt, Jesus setzt eine Aktion. Eine überraschende Aktion. Was passiert? Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus in die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Fahre jetzt weiter hinaus auf den See und werft dort eure Netze zum Fang aus. Jesus, der unerfahrene Zimmermann, erzählt Simon, dem Profifischer, wie man fischt. Ja, ich meine, das ist wie wenn ein Amateur daherkommt und einem Profi-Handwerker sagt, wie man einem Profi-Maurer sagt, wie man Mauern aufstellt. Und der Simon wird sich gedacht haben, was ist denn jetzt los? Ja, es ist erstens einmal Tag und am Tag fischt man nicht und schon gar nicht in der Tiefe. Das wird in der Nähe vom Ufer gemacht und in der Nacht, da macht man die besten Fänge. Der Prediger Jesus wird zum Fischer. Das war ein Schock für Simon. Das kann nicht gut enden, oder? Sie haben nichts gefangen die ganze Nacht und dann erzählt ihnen Jesus, dieser neue Wanderprediger, wie man fischt. Das heißt, Simon war zu Recht skeptisch. Er denkt, keine Chance, jetzt Fische zu fangen. Aber, was ist interessant, entgegen aller Vernunft gehorcht er. Simon gehorcht und schenkt ihm Vertrauen, schenkt Jesus Vertrauen. Denkt wahrscheinlich, machen wir es halt. Warum? Warum macht er das? Warum macht Simon das? Wie wir schon vorher gesehen haben, hat Simon Jesus beobachtet vorher. Er hat ihn schon erlebt. Einige Tage, Wochen, wie er gehandelt hat. Eben in Kapitel 4 lesen wir direkt davor, wie Jesus Simons Schwiegermutter heilt. Das heißt, Simon wurde schon vorbereitet. Simon hat Jesus schon kennengelernt und ein gewisses Vertrauen zu ihm gefasst, obwohl er ja noch nicht so nah dran war. Ja, Jesus war schon bei ihm im Haus. Das heißt, er war doch schon nah dran. Und Simon, was wichtig ist, hat Jesus auch schon gehört. Direkt davor wieder die Lehre. Und, was interessant ist, in Vers 5, wie nennt Simon Jesus? Meister. Wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet. Meister. Er nennt Jesus schon Meister. Das heißt, er ist Master und Simon ist Gesell. Ja, wie man so schön auch sagt bei den Handwerkern. Und das heißt, Jesus kann mehr. Jesus muss mehr können, wenn er Meister ist. Meister in einer gewissen Sache. Das heißt, etwas hat Simon schon verändert. Aber weil du es sagst, auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort hin. Simon kann nur noch vertrauen. Hat er was zu verlieren? Naja, wird sie vielleicht denken, okay, schauen wir jetzt, vielleicht blamiert er sie, Jesus. Soll er mal machen? Schauen wir halt, prüfen wir, oder? Na, so wird er wahrscheinlich nicht denken. Er muss vertrauen, er entscheidet sich dazu. Und Simon wird etwas sehen, das ihn verändern wird. Das sein Leben verändern wird. Vers 6. Und als sie das getan hatten, nämlich die Netze ausgeworfen, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, also Johannes und Jakobus, dass sie kommen und ihnen helfen sollten, und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Sie fangen so viele Schiffe, dass die Boote zu sinken drohten, beide. Das muss man sich mal vorstellen. Der Fang, den Simon gemacht hatte, oder eigentlich Jesus, übertrifft all seine Erwartungen. Was sind deine Erwartungen an Jesus? Sind die so groß oder so groß oder so groß? Ja, was erwarten wir von Jesus? Und Simon sieht etwas, das ihm den Atem raubt. Er sieht, dass Jesus Kraft hat. Er sieht, dass Jesus übernatürliche Dinge tun kann. Er sieht, dass Jesus anders ist. Simon ist überwältigt, weil Simon jetzt etwas sieht. Vorher hat er etwas gehört, seine Lehre. Und Simon sieht hier, dass Jesus aktiv involviert ist in seinem Leben. Ja? Aktiv involviert. Man könnte vielleicht meinen, okay, Simon blamiert sie jetzt vielleicht. Ja, er, der Profifischer, schafft das nicht. Und jetzt kommt Jesus, dieser Amateur, und fischt da am Tag so viel raus, dass beide Boote zu fischen drohen, zu sinken drohen. Nein, das ist es hier nicht. Aber Simon sieht, dass Jesus größer ist. Das ist es, worum es geht. Und dass er Vertrauen zu ihm fassen kann. Und wenn jemand ein Jünger wird, ein Jünger Jesu, ein Nachfolger wird, dann ist es immer so, weil jemand sieht, wenn du siehst, dass Jesus außergewöhnliche Dinge tun kann. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, auch in der Nachfolge. Im Vertrauen fassen zu Jesus. Ich muss das Wort Gottes vorher hören und ich muss sehen, ja, Jesus kann was tun, er kann Dinge tun. Ja, es muss nicht immer so ein Wunder sein wie hier, das hier stattfindet, dieser Fischfang. Es können auch andere Dinge sein. Erinnere dich an dein Leben. Wann hat Jesus zu dir ins Leben geredet? Wie hat er geredet und wie hat er vor allem gehandelt, was du gesehen hast in deinem Umfeld, in deinem Bekannten, dir im Leben, in der Arbeit? Er redet zu dir und man realisiert, dass Jesus ins Leben eingreift. Ja? Oder wenn es dir schlecht geht, wie hat er dir Geborgenheit und Frieden geschenkt? Das ist auch, was du sehen kannst. Hast du das schon erlebt, dass er an deine Tür klopft? Vielleicht siehst du es, dass Jesus deine Gebete erhört. Das ist auch ein Sehen. Aktiv das Sehen, du betest für etwas und Jesus erhört es. Jesus beantwortet es. Wir sehen, dass Jesus eingreift und Jesus möchte involviert sein in unser Leben. Möchte aktiv involviert sein und wir sollen und dürfen es sehen. Und das bewegt uns, das bewegt mich, ihm nachzufolgen. Wir haben gesehen, was Simon hört, was Simon sieht und der dritte Schritt ist, was Simon fühlt. Nach dem Hören, Sehen kommt das Fühlen. Verse 8 bis Anfang Vers 10. Ich lese zuerst Vers 9. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Was fühlt er als erstes? Einen richtigen Schrecken. Der Schrecken ist ihnen in die Glieder gefahren. Sie sind erschrocken und verängstigt. Das war das erste Gefühl. Der Mund bleibt ihnen offen, weil sie solch einen Fischfang gemacht hatten. Ja, der Fischfang war vielleicht das Werkzeug dazu, weil sie was erleben, was nicht normal ist, was nicht in ihr Schema passt, nicht in ihren Rahmen passt. Sie waren überwältigt, Simon war überwältigt, was Jesus getan hat. Und Simon fühlt, er hat keine Wahl. Er hat eigentlich keine Wahl. Vers 8, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Oder geh fort von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Simon erkennt, dass Jesus mehr ist als ein Rabbi oder Prophet oder Wanderprediger. Mehr ist als nur dieser Zimmermann aus Galiläa, der ein bisschen Wunder tun kann. Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Das ist eine tiefe Demütigung, aber das ist die Realität, was Simon hier fühlt. Vorher hat er ihn Meister genannt in Vers 5 und jetzt nennt er ihn schon Herr. Simon nennt Jesus Herr. Simon hat den Fischfang nicht als Gnade oder Segen erlebt, was es ja sein hätte können, weil jetzt wir uns gedacht haben, jetzt brauchen wir 2 Wochen nicht fischen, jetzt haben wir unser Geschäft erledigt, können wir auf Urlaub fahren. Nein, er hat ihn als Schrecken erlebt. Vorerst. In den Evangelien ist das Wort Herr ein Zeichen des Respekts. Gnädiger Herr, ja, es ist mehr. Es ist mehr, als man nur sagt, okay, gnädiger Herr, sondern es ist dieses Herr. Dieses Herr, du bist auf einer anderen Stufe. Simon erkennt, dass Jesus komplett drüber steht. Simon sagt zu Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Das ist ein Riesenunterschied. Er sagt eigentlich, du solltest nichts mehr mit mir zu tun haben. Interessant, oder? Simon sagt es nicht zu Andreas, zu seinem Bruder, der auch im Boot war. Simon sagt es zu Jesus. Er sagt, ich bin ein Sünder und ich erkenne nun, dass ich ein Sünder bin und dass du kein Sünder bist, Jesus. Du bist anders. Du musst anders sein. Sonst passiert das hier nicht. Sonst würde ich das hier nicht sehen. Sonst würde ich das hier nicht erleben. Er sagt praktisch, ich bin sündig, ich bin schuldig, ich bin dreckig. Das ist es, was Simon fühlt. Und das ist ein wesentlicher Schritt in die Jüngerschaft mit Jesus. Zu realisieren, wer wir sind, was wir sind, dass wir Sünder sind. Was heißt das? Dass wir Gott den Rücken zugewandt haben, dass wir nicht in seiner Gemeinschaft leben, von Haus aus, dass wir sozusagen Gottesallergie haben, dass wir unser eigener Herr sein wollen. Das ist es, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Nicht die einzelnen Sünden, gewisse Taten, sondern diese Einstellung. Und der Heilige Geist zeigt uns das auf. Der hat es auch Simon aufgezeigt. Er zeigt uns, wie Jesus ist, und er zeigt uns, wie wir sind. Wir sind Sünder, wir brauchen Vergebung. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Das möchte Jesus hier am Anfang seines Wirkens schon zeigen. Und das ist es, was Simon fühlt. Er fühlt, dass er sündig ist, dass er schuldig ist, dass er dreckig ist. Wie geht's dir dabei? Wie geht's uns dabei? Vielleicht kannst du dich auch erinnern, in deinem Leben, wo hast du das erste Mal gefühlt? Dass du Sünder bist. Dass du schuldig bist. Oder vielleicht erlebst du das gerade jetzt. Wo hast du deine Sünde gefühlt? Das ist ein ganz wichtiger Schritt im Leben zur Nachfolge mit Jesus, dass wir wissen und fühlen, dass wir Sünder sind. Wir sind nicht das, was wir sein sollten. Und manchmal handeln wir sogar bewusst, auch jetzt noch, gegen unser eigenes Gewissen. Und manchmal leben wir so, als gäbe es Gott nicht. Und das ist es, was Simon hier fühlt. Ganz drastisch. Was Simon hört, was Simon sieht, was Simon fühlt. Und der vierte Schritt, was Simon tut. Am Ende tut er was. Am Schluss kommt immer das Tun. Eine Aktion oder Reaktion auf das Gehörte, Gesehene, Gefühlte jetzt in dem Fall. Die Verse 10b bis 11. Und Jesus sprach zu ihm, jetzt kommt's, in dieser Schreckenssituation, fürchte dich nicht. Das ist immer schön, wenn das ist, fürchte dich nicht, kommt. Angeblich kommt es, ich habe es noch nicht gezählt, aber 365 Mal in der Bibel vor, für jeden Tag im Jahr einmal, dieses fürchte dich nicht. Wir brauchen es immer wieder. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Irgendwas Schlimmes passiert, fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Ja, das ist es, was Simon tut. Jesus dreht sich nicht einfach um und sagt, schön, jetzt habt ihr die Boote voll, jetzt fahren wir wieder ans Land, können wir weiterziehen. Er kehrt Simon nicht einfach den Rücken, der in seinem Schrecken dasteht oder vor Jesus kniet. Er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Jesus redet nicht nur direkt zu Simon, er redet auch zu den anderen dreien, Andreas, Johannes und Jakobus. Das Publikum am Ufer ist komplett jetzt ausgeblendet. Es ist nur Jesus und die vier Jünger. Und Jesus sagt hier, so wie ich euch geholfen habe, mir zu vertrauen, so sollt ihr jetzt auch anderen helfen, mir zu vertrauen. Ja? Lasst euch verwenden mit euren Gaben. Leuten von mir zu erzählen, das sagt Jesus hier. Und Vers 11, erstaunlich. Und sie brachten die Schiffe ans Land, alles voller Fische, die Boote, verließen alles und folgten ihm nach. Wir wissen nicht, was sie mit den Fischen gemacht haben, vielleicht verschenkt, keine Ahnung, steht nicht da, aber verließen alles und folgten ihm nach. So, wie verstehen wir das? Sie ließen alles zurück, das ist ein Schlüsselthema in der Jüngerschaft. Jesus nachzufolgen und alles zurücklassen. Was bedeutet das? Alles zurücklassen. Was heißt das? Stell dir vor, oder ich sitze oder du sitzt mit Jesus auf einem Tisch. Da sitze ich und gegenüber sitzt Jesus. Und Jesus sagt zu mir: Peter, es ist super, dass du mir nachfolgen willst. Lege alles auf den Tisch. Leg alles auf den Tisch und ich beginne, alles auf den Tisch zu legen. Meine Dinge, meine Wünsche, meine Pläne, meine Beziehungen, meine Gaben, meinen Besitz, alles, was ich habe. Ich lege alles auf den Tisch. Und wenn ich beendet, als ich das beendet habe, schaut Jesus mich an und lächelt: Schön. Noch etwas? Und ich sage: Na, Jesus, das ist eigentlich alles, bis auf eine kleine Sache gibt es da noch, und leg dann die auch noch drauf. Und dann habe ich endlich alles auf den Tisch gelegt und Jesus könnte jetzt hergehen und ein paar Dinge wegnehmen. Aber ich denke, das meiste wird er auf dem Tisch lassen und sagen: Peter, nutze das für mich, setze das ein für mich und das Evangelium. Gebrauche das als Jünger von mir, nutze das für das Reich Gottes. Das bedeutet es, eigentlich alles zurücklassen. Die Dinge, die er uns geschenkt hat, auf den Tisch legen und für Jesus verwenden. Sicher wird er das eine oder andere weglegen, aber wichtig ist, Jesus sagt, es soll für mich die Priorität sein. Ich möchte die Nummer eins sein. Ich möchte die Nummer eins, ich bin Herr, ich möchte die Nummer eins in deinem Leben sein. Alles zurücklassen bedeutet eigentlich alles auf den Tisch legen. Reinen Tisch mit Jesus zu machen und ihm zu vertrauen und sich für ihn einzusetzen. Das ist es auch, was die vier Jünger tun. Sie verlassen die Boote, sie geben wirklich wortwörtlich alles auf, um Jesus zu folgen. Das muss es jetzt bei uns nicht immer heißen, aber das ist, was Jüngerschaft auch bedeutet. Sie haben gehört, Jesus redet zu ihnen, auch zu dir, auch heute noch. Sie haben gesehen, Jesus wirkt, Jesus handelt, auch heute noch. Sie haben gefühlt, wer sie sind. Sie haben ihr sündhaftes Wesen erkannt. Sie haben gefühlt, dass sie im Vergleich zu Jesus dreckig sind, gegenüber Jesus, der absolut sündlos ist. Und sie haben etwas getan, alles zurückgelassen, um Jesus zu folgen. Jesus in ihrem Leben ist die Nummer eins geworden. anderen Dinge sind sekundär geworden. Und wenn du schon ein Jünger Jesu bist, dann klingelt es bei dir hier, oder? Dann hast auch du früher oder einmal gehört, gesehen, gefühlt und getan. Und ich bin sicher, du erinnerst dich an Zeiten, wo du Jesus gehört hast durch die Bibel, durch das Wort Gottes, wo du etwas gesehen hast, wie Jesus Gebete erhört hat, wie Jesus am Wirken ist und wo du gefühlt hast, wo du deine Schuld gefühlt hast, deine Unvollkommenheit, deine Machtlosigkeit, dass du Vergebung brauchst. Und du hast etwas getan, die Entscheidung getroffen, Jesus alles zu geben. Alles zu geben. Nur das Beste zu geben. Und alles zu geben. Und wenn wir das tun, dann begreifen wir, worum es wirklich in der Nachfolge geht, worum es Jesus wirklich geht. Jesus zu kennen, Jesus zu lieben, Jesus zu vertrauen und Jesus nachzufolgen. Und auch wenn du denkst, ja, ich bin eh schon seit 30 Jahren oder noch länger Christ, oder bei vielen ist die Leidenschaft, wird mit der Zeit erkaltet, ja, man wird lauwarm, dann ist das ein super Text für dich, dieses Brennen wieder neu zu entfachen. Denn der Herr benutzen will, dich zu erinnern, wie großartig es ist, Jesus nachzufolgen. Wo spricht der Heilige Geist dich an? In deiner Situation siehst du, Jesus, wie er in deinem Leben arbeitet. Wenn du denkst, es ist zu wenig, dann bitte ihn darum, dass er mehr arbeitet. Vielleicht möchte er, dass du alles auf den Tisch legst. Möchtest du alles für Jesus geben? Diese Stelle gibt uns Nahrung zum Gebet. Wenn du für Menschen betest, die Jesus noch nicht kennen, dann bete für sie, dass sie von ihm hören. Dann bete für sie, dass du verwendet wirst, um ihnen das Wort Gottes zu zeigen, zu geben, weiterzugeben. Oder für Menschen, dass sie sehen, wie er ist. Dass Jesus in ihrem Leben am Werk ist. Und dass sie fühlen, dass sie Sünder sind. Um dann zum Punkt zu kommen, dass ich bete, dass sie etwas tun, nämlich alles auf den Tisch zu legen, ihm nachzufolgen und ihn als Retter und Herrn anzunehmen. Das ist es, worum es in der Nachfolge geht, und das ist es, wie Simon verändert wurde durch Jesus und auch die drei anderen, die dabei waren. Alles auf den Tisch zu legen und Jesus nachzufolgen. Vater, wir danken dir für diese großartige Geschichte. Danke, dass wir hören dürfen, wie du lehrst. Danke, dass das Wort Gottes zu uns gekommen ist, durch die Bibel. Danke, dass wir sehen dürfen, wie Simon Petrus gerufen wurde in die Jüngerschaft mit dir. Danke, dass du uns gerufen hast und rufst. Du rufst jetzt gerade heute noch Menschen. Und wir beten für uns. Danke, dass viele von dir deinem Wort gehört haben, dass wir gesehen haben, wie du handelst. Und danke, dass wir gefühlt haben und fühlen, dass wir Sünder sind, dass wir machtlos sind, unvollkommen, ohnmächtig und dass du Macht hast. Und lass uns, Herr, alles auf den Tisch legen. Alle Bereiche, alle Themen unseres Lebens und uns verwenden, einsetzen lassen für dich. Danke, dass du gut bist, dass du absolut vertrauenswürdig bist. Danke, dass es sich lohnt, mit dir zu leben, zu gehen in allen Situationen. Danke, dass du Geborgenheit, Frieden schenkst und danke, dass du jetzt redest in unsere persönlichen Situationen und Leben. Amen.